Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dass die Lage brenzlig ist, davor warnen Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Und diese Botschaft ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Das Europaparlament in Straßburg zum Beispiel hat vergangene Woche den Klimanotstand ausgerufen. Aber was müsste beim Weltklimagipfel in Madrid jetzt konkret passieren, damit der Kampf gegen die Erderwärmung endlich vorankommt? Das habe ich vorhin Dr. Ulrike Kornick gefragt, die am Berliner Mercator-Institut für Klimawandelforschung die Arbeitsgruppe Governance leitet. Hier ihre Antwort.
Für die COP25 in Madrid gilt es jetzt, die fragile Kooperation, die innerhalb des Pariser Klimaabkommens zwischen den Staaten entstanden ist, zu stabilisieren weiter und das Ambitionsniveau weiter nach oben zu treiben. Und ich sehe dafür drei wichtige Dinge, die passieren müssen im laufenden Jahr. Einmal müssen die nationalen Ziele der Länder, die in den sogenannten Nationally Determined Contributions festgelegt sind, also da sagen die Länder, wie viel sie an Klimaschutz machen möchten, in welchen Bereichen und durch welche Instrumente. Diese Ziele müssen vergleichbar gemacht werden, damit eben das Ambitionsniveau der einzelnen Länder weltweit harmonisiert werden kann und wir Klimaschutz, der auch tatsächlich etwas bedeutet, zukünftig umsetzen können. Das führt auch gleich zum zweiten Punkt, der wichtig ist, und das ist die Umsetzung der Ziele, die in den Nationally Determined Contributions festgeschrieben sind. Das heißt, hier gilt es, diese Versprechungen, die gemacht wurden von den einzelnen Ländern für das Pariser Abkommen, dass diese auch tatsächlich in nationale Gesetze und in nationale Mittel umgesetzt werden, damit die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen eben keine Versprechung bleiben, sondern bis 2030 auch wirklich umgesetzt werden. Und als drittes und vielleicht wichtigstes in diesem Rahmen der Stabilisierung und Anhebung der Kooperation zwischen den Ländern sollten diese Ziele, die nationalen Ziele, auch weiter angepasst werden. Also sie sollten ambitionierter werden. Und hier ist es eben wichtig, dass Kooperation gestärkt wird. Das heißt eben, dass ein Land eben nicht nur sein Ambitionsniveau anzieht, indem es eben ein höheres Emissionsreduktionsziel hat, ohne dass die anderen Länder was machen, sondern damit wir globalen Klimaschutz erreichen können, ist es wichtig, dass wir Kooperationen durch neue Institutionen aufbauen, die sicherstellen, dass eben, wenn ein Land sein Ambitionsniveau anzieht, auch die anderen Länder mitziehen. Und hier ist gerade die Vergleichbarkeit der nationalen Ziele wichtig, damit das auch messbar passiert und dann auch umgesetzt wird durch nationale Gesetze.
Wenn die Vergleichbarkeit der nationalen Zusagen, Selbstverpflichtung das Entscheidende ist, woran scheitert das bislang? Ist es so, dass man da bisher Äpfel mit Birnen vergleicht, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Derzeit sind die National Determined Contributions vor allen Dingen für industrialisierte Länder durch Emissionsreduktionen bezüglich verschiedenen Basisjahren festgelegt. Und da ist die Vergleichbarkeit eben besonders schwierig. Das heißt, wenn zum Beispiel Deutschland ein Emissionsreduktionsziel von, sagen wir, 5% aus der Luft gegriffen bezüglich des Jahres 2005 hat, dann entspricht das einem sehr viel niedrigeren Ambitionsziel, als wenn China zum Beispiel ein Reduktionsziel von 5% bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 hat, da eben Chinas Emissionen, Chinas Ökonomie noch viel weiter wachsen wird. Und hier schlagen wir eben vom Mercator Research Institute vor, dass eine Vergleichbarkeit viel eher gegeben ist, dadurch, dass die Länder Preise, CO2-Preise nehmen, um ihre Emissionsreduktionsziele umzusetzen. Da man, wenn man einen Preis hat von 50 Euro pro Tonne CO2, das viel eher als Ambitionsniveau ansehen kann und vergleichbar machen kann zwischen den Ländern.
Nach der letzten Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Katowice, da hat Ottmar Edenhofer, der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in seiner persönlichen Bilanz von einem, Zitat, beispiellosen Staatsversagen gesprochen. Denn selbst wenn alle Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens ihre bisher gemachten Zusagen einhalten sollten, wonach es ja bisher gar nicht aussieht, dann wäre es auf der Erde gegen Ende des 21. Jahrhunderts im Mittel wohl 3 Grad wärmer als zu Beginn des Industriezeitalters. Wie optimistisch sind Sie denn, dass in Madrid jetzt vielleicht wirklich eine neue Dynamik entsteht, die Grund zur Hoffnung gibt?
Also Madrid ist der Startpunkt dafür, dass das Pariser Abkommen darauf getestet wird, ob es halten wird, was es verspricht. Denn über das nächste Jahr sind die Staaten dazu aufgerufen, ihre nationalen Ziele in den NDCs nochmal zu überarbeiten, um diese Lücke zu schließen, die Herr Professor Edenhofer beschrieben hat. Und diese Verhandlungen starten jetzt in Madrid und laufen über das nächste Jahr. Und da sehe ich gute Chancen, dass es zu höheren Zielen kommt zwischen den Staaten und die NDCs angehoben werden. Das Wichtige wird dann sein, dass erstens diese Ziele dann eben auch umgesetzt werden durch nationale Gesetze und dass dieses Anziehen auch gemeinsam stattfindet, weil wir für den globalen Klimawandel, wenn wir den vermeiden wollen, ein höheres Ambitionsniveau in allen Staaten brauchen. Und hier sollte eben ein Fokuspunkt auch schon in Madrid darauf liegen, dass man Kooperation aufbaut zwischen den Ländern, dass dieses Ambitionsniveau eben nicht nur von einigen Staaten, sondern von vielen wichtigen Staaten stattfindet.
Die USA sind da ja erstmal nicht mehr mit am Tisch, aber China und Europa zum Beispiel könnten eine wichtige Rolle spielen.
Genau, das sehe ich auch so. Hier wäre es vielversprechend, wenn eben Europa sich zusammensetzt und mit China gemeinsam verhandelt, wie könnte ein bilaterales Abkommen zwischen Europa und China aussehen, das dazu führt, dass die CO2-Preise in sowohl Europa als auch China zukünftig ansteigt und dadurch gemeinsam mehr Emissionsreduktionen entstehen. Und dann eben auch als Weiterentwicklung könnte man sehen, wie dieses Modell auf die gesamten G20-Staaten erweitert werden kann, um wirklich bedeutungsvolle Emissionsreduktionen ab 2020 bis 2030 zu erreichen.
Also Europa spielt durchaus eine wichtige Rolle. Schauen wir nochmal speziell auf Deutschland. Welche Rolle können die deutschen Unterhändler da spielen? Weil mit dem Kohleausstieg im Schleichtempo bis 2038 und dem ja de facto Stillstand beim Ausbau der Windenergie, den wir aktuell zu verzeichnen haben, sind wir ja schon länger kein Vorbild mehr für andere Länder. Schwächt das die Position der deutschen Unterhändler in Madrid?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die Position schwächt, sondern es bietet eher Raum dafür, dass Deutschland jetzt konditionale Angebote macht innerhalb von Europa. Das heißt, Deutschland könnte voranschreiten und dafür kämpfen, dass innerhalb von Europa ein Mindestpreis für CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen allgemein eingeführt wird. Und dieser CO2-Preis könnte dann eben innerhalb der G20-Staaten verhandelt werden, dass der angezogen wird, aber nur, wenn die anderen Staaten eben auch mitmachen und ihre nationalen Instrumente für Klimaschutz und Emissionsreduktion auch ambitionierter stattfinden.
Was wäre ein guter Startpunkt für einen CO2-Preis? 50 Euro pro Tonne, sagten Sie?
Das wäre ein CO2-Preis, der innerhalb von Europa konsistent ist mit der Umsetzung der Pariser Klimaziele.
Infos und Einschätzung zum Weltklimagipfel, der heute in Madrid offiziell begonnen hat, waren das von Ulrike Korneck vom Mercator-Institut für Klimawandelforschung in Berlin.